Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem allerersten Tee Time Summer Special. Wir haben uns in diesem Jahr überlegt, hey, wir treffen immer auf so vielen Events, so viele spannende Leute, Spieler, Leute, die sich für Golf interessieren, Offizielle. Aber irgendwie passt das nie so richtig, wenn wir zum Beispiel bei der German Challenge powered by VCG sind. Dann wollen wir ja vom Turnier berichten. Oder wenn wir bei den BMW International Open als offizieller Turnierpodcast da vor Ort sind, dann haben wir jeden Tag zwei Bühnen, Live-Podcasts. Dann produzieren wir jeden Tag eine Zusammenfassung des jeweiligen Turniertages. Da ist nicht so viel Platz für lange, ausführliche Gespräche mit sehr spannenden Menschen. Und dieses Jahr haben wir uns gedacht, hey, es sind irgendwann Sommerferien, es ist irgendwann so richtig schön Zeit. Und dann lasst uns doch einfach mal gucken, wenn wir vor Ort spannende Leute treffen, wer hat der ein oder andere die ein oder andere Zeit, sich mal ausführlich mit uns zu unterhalten. Und das haben wir tatsächlich geschafft. Die Sommer-Specials dieses Jahr unter anderem mit Paul Ripke oder auch mit dem ehemaligen Caddy von Bernd, der ja, haben wir ja schon mal hier besprochen, zur Lift-Tour gewechselt ist, wo das Leben als Caddy ja auch vergoldet wird. Auch ihn haben wir getroffen und was er so erlebt hat, das werdet ihr zum Beispiel in einem der nächsten Summer-Specials ausführlich hören. Heute zu Gast ein Golf-Weltstar, ein mehrfacher Sieger auf der DP World Tour, auch jemand, der schon Ryder Cup für sein Land gespielt hat, für Österreich. Ein Mann, der auch auf die Lift Tour gewechselt ist und mittlerweile wieder nach Hause gekommen ist, wie er mal gesagt hat, zur DP World Tour. Ein ausführliches Gespräch mit keinem geringeren als Bernd Wiesberger, österreichischer Golf-Superstar. Und er hat sich wirklich Zeit für mich und uns genommen bei dem BMW International Open. Wir haben uns zusammengesetzt, deswegen nicht wundern, wenn zwischendurch mal ein bisschen über die BMW International Open gesprochen wird. Wir zum Beispiel auch eigentlich verabreden, dass er im Finalflight am Sonntag dabei ist. Das nehmen wir zu einem Zeitpunkt auf, da ist das Turnier in München noch gar nicht gestartet. Aber Bernd nimmt uns mit auf seine, ja, große Reise, die er schon hinter sich hat, die er aber natürlich auch noch vor sich hat. Bernd Wiesberger zu Gast in Tee Time. Viel Spaß.
Bernd, weißt du eigentlich, dass du einer der häufigsten Gäste in Tee Time bist, auch wenn wir uns jetzt nicht jedes Jahr im Podcast treffen, aber du bist tatsächlich derjenige von den Profis, der am meisten bei uns zu Gast war.
Tatsächlich, das freut mich. Ist ja eine große Ehre, vor allem als Österreicher. Ja. Das ist schon fast eine Auszeichnung wert. Ja, ich habe es cool gefunden, hat mir immer Spaß gemacht, so ein bisschen meine Seite der Medaille zu zeigen und mache das immer noch gerne. Und ja, habe generell ein bisschen die, sagen wir mal so, die Aufmerksamkeit für die Podcast-Seite ein bisschen so reduziert, aber ja, hin und wieder hört man doch dann rein und danke für die Einladung, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, unheimlich gerne, jederzeit. Wie geht's dir? Fangen wir mal ganz allgemein an.
Ja, heiß ist mir.
Ja, gell?
Wahnsinn. Ja, in München ist immer warm. Letzte Woche in Italien war recht sonnig. Alles gut. Gestern fein raufgefahren aus dem Burgenland bei mir zu Hause und mein eigenes Auto da ist auch schön, eines der wenigen Turniere, wo man ein bisschen entspannter an- und abreisen kann. Mhm. Und ja, das macht es ziemlich angenehm. Und ja, was der in München ist immer ein lässiges Event für uns. Der Marco und BMW, die schauen schon auf uns und ja, da kann man sich dann aufs Wesentliche konzentrieren und ist gut versorgt.
Du gehörst ja jetzt wirklich schon zu den alten Hasen, um es vorsichtig zu sagen. Du rast mit großer Geschwindigkeit auf 20 Jahre Profigolfer zu. Warum ist dann, also im Vergleich zu allen anderen Turnieren, du hast doch schon auf verschiedenen Ligen gespielt, warum ist München so besonders?
Ja, bestimmt. Also ich habe alle Touren gespielt, das es so gibt. Natürlich die PGA Tour nur mit, damals noch, ist das noch, war das noch möglich, über die Top 50 in der Weltrangliste in Europa sich zu qualifizieren. Also immer noch möglich, aber Top 50 sind jetzt irgendwie schwierig geworden zu knacken. Keine Ahnung, ich schätze mal so, ich fahre nicht viel im Urlaub, aber ich schätze mal, wenn man sein ideales Urlaubsziel gefunden hat, dann kommt man immer wieder gerne zurück. Yeah. Auch wenn es immer jedes Jahr irgendwie das Gleiche ist, aber man fühlt sich doch wohl. Und ich finde, es gibt einfach von diesem Kaliber viele Events auf der DP World Tour. Ich habe das letzte Woche erst besprochen, warum fährt man zu Omega, also nach Crans-Montana. Es ist teuer, es ist schwierig hinzukommen, man kann meistens sonntags nicht heimfliegen, aber der Platz ist so, aber es ist einfach geil dort, ne? Und ja, und München ist halt auch einfach eines der Turniere, wo man sagt, da fühlt man sich wohl, da wird gut auf ihn geschaut, der Platz ist immer gut, guten Zustand, Immer recht viele Leute dabei und ich glaube, das Summa summarum ist dann eben so, dass man das Turnier dann eigentlich auch immer am Kalender stehen hat.
Ist es dann so, dass du sagst, klar, München ist dann sowieso gesetzt aufgrund der Tour sowieso, aber bist du dann quasi auch immer im selben Umfeld? Guckst du, dass du immer im selben Spielerhotel bist? Guckst du, dass du immer vielleicht zum selben Lieblingsitaliener in die Stadt gehst? Wie sieht so eine Münchenwoche für dich aus? Ist es so traditionell jedes Jahr dasselbe? Hast du so Anlaufstationen?
Naja, also es war eigentlich, einige Jahre war es eigentlich unmittelbar davor die US Open, sprich wir sind dann Montag in der Früh gelandet, BMW hat uns den Job geholt mit dem Flieger, was natürlich auch sehr, sehr angenehm war.
Das sah
war
immer so spektakulär aus. Ich meine, für euch ist es mittlerweile wahrscheinlich relativ normal, auch mit dem Learjet und so weiter zu fliegen, aber allein wenn du als Fan das dann siehst, wie dieses Flugzeug von den US Open in München ankommt, dann stehen da 7, 8 der schwarzen Limousinen von BMW und holen dann euch von den US Open ab. Schon spektakulär. Kommt es bei dir dann auch noch so spektakulär an oder ist es dann für dich schon Business as usual?
Also zuerst muss man relativieren. Ich glaube, ich bin seitdem nie wieder in so einem Flieger gesessen. Und das ist auch ein Luxus, den man sich, sagen wir so, sehr, sehr selten leistet und eher gar nicht. Aber ja, jedes Turnier versucht natürlich, seine bestmögliche Feld zu kreieren und besten Spieler dabei zu haben. Und BMW hat das immer auch so versucht und alle seine Ressourcen genutzt, um eben Spieler, vor allem wenn die US Open die Woche davor war, eben nach München so schnell wie möglich zu bekommen. Und da war es natürlich sehr, sehr angenehm. Für sechst waren wir dann im Flieger, dass wir da direkt, also ich bin von San Diego schon geflogen, von Pittsburgh, von überall, was wir gespielt haben, haben sie uns eingeflogen. Das ist natürlich mega. Und ja, natürlich schaut geil aus. Und es waren sehr, sehr nette, lustige Flüge, oft wenig geschlafen teilweise. Vor allem den einen Jahr, wo wir mit dem Victor Hovland aus San Diego rübergeflogen sind. Es war ein sehr, sehr amüsanter Flug.
Ist es dann eher so eine feuchtfröhliche Veranstaltung oder ist es einfach nur spaßig, weil er einfach viele Stunden zusammen in einem engen Raum aufeinander hockt? Wie ist denn das dann so?
Ja, also es ist schon sehr entspannt alles. Ja. Also die Crew schaut sehr gut auf uns. Die haben mal den einen oder anderen Rotwein immer aufgemacht, gut gegessen. Natürlich versucht man ein bisschen zu schlafen, aber natürlich, es gibt das ein oder andere Video, wo der Torbjörn Oles und der Matt Wallace, glaube ich, extrem lange Poker-Session gehabt haben, aus irgendeinem von ihrem US Open Event zurück. Ich bin eigentlich immer einer, der meistens als Erster vor der Party dann heimgeht und er weiß, wie er sie zu handeln hat.
Das ist ja da ein bisschen schwierig.
Aber natürlich ist es ein bisschen schwieriger und vor allem, wenn es dann, sagen wir so, der ein oder andere Euro auch gezockt wird. Beim Pokern wird es dann hin und wieder ein bisschen emotionaler. Aber ja, es sind schon coole Erinnerungen und natürlich, aber wie gesagt, das ist alles auch im Zuge des Turniers, was es natürlich einfach macht und cool macht und dann auch ja, für die Gesamtheit des Turniers irgendwie auch steht. Egal, ob es jetzt, wie gesagt, der Superstar ist, also US Open oder jeder wird gleich behandelt, jeder kann, nachdem er vom Platz runtergeht, mit der Simo-Limousine in die Stadt geführt werden und entspannt wieder zurück ins Hotel kommen und da wird keine großen Unterschiede dann auch gemacht. Aber ja, die BMW-Events, sowohl München als Flaggschiff-Events, immer so, als Sitz in München von BMW selbst, als auch das Turnier in London, sind mit die besten Events für uns. Ja. Und natürlich ist es klar, dass die Spieler dann auch diese Events rauspicken.
Wir diskutieren, Flo, Bernd und ich, auch immer öfter mal so ein bisschen über den Unterschied der einzelnen Touren. Jetzt bist du einer der wenigen, der wirklich von allen Touren was erzählen kann. Also USPGA Tour, LIV Tour, DP World Tour. Kommt dieses Thema, ich sag jetzt mal, Entertainment, Party, laut sein, das, was wir brutalst von der LIV natürlich jetzt kennen, kommt es auch mehr jetzt auf die European Tour? Kommt es mehr auch auf die USPGA Tour? Ist es cool? Oder lenkt es euch beim Spiel eher ab? Ist für mich immer schwer vorstellbar. Als Fernsehzuschauer ist es natürlich cool, wenn dann auch noch die Bierbecher fliegen und keine Ahnung was. Aber ist es für euch Spieler cool?
Wir sind alle Individualisten und hat jeder seine eigenen Präferenzen. Wenn du mir jetzt so fragst, für mich persönlich, wir sind, glaube ich, obwohl, sagen wir so, die Preisgelder rein theoretisch raufgehen, aber es ist, glaube ich, kein einfacher Markt zurzeit, um eben, sagen wir so, jetzt Sponsoren zu kreieren. Wiederkehrende Felder, das Feld ist mehr oder weniger jede Woche gleich irgendwie, bei den meisten Turnieren, dass man da Alleinstellungsmerkmale irgendwie rausbekommt. Und natürlich, LIV war mit Party und Musik hin und her und relativ laut. Ob es jetzt wirtschaftlich funktioniert oder nicht, kann ich nicht beurteilen, aber ist doch auch irgendwie was vielleicht eine andere Generation Zuschauer oder die nächste Generation Zuschauer mit sich bringt. Ich glaube, dass so die, die Kernaudience von der PGA Tour sicher um einiges älter sein wird als die von Leaf. In Europa, glaube ich, ist auch wichtig, dass man vielleicht so ein bisschen über den Beckenrand schaut, über den Schatten springt, dass man vielleicht das Ganze ein bisschen einer neuen Zielgruppe vielleicht einmal mitbringt. Letzte Woche in Italien war schon irgendwie dann wieder ein DJ auf der Range und hat ein bisschen Gas gegeben, was auch ganz cool ist. Aber wie gesagt, das ist alles, jede Tour hat so ein bisschen seine eigene Herangehensweise. Ich habe aber jetzt nicht unbedingt eine Präferenz. Ich habe das nicht als störend gefunden auf der Lift-Tour. Solange, wie gesagt, das gleichmäßig und solid ist oder gleichmäßiger Lärm oder gleichmäßig jemand schreit, ist kein Problem. Es sind eher so diese einzelnen Leute, die vielleicht zwischendurch schreien, die eher störend sein für uns Spieler. Oder wenn es ganz leise ist, so wie bei der Open Championship, wo man gar nichts hört, wenn einer über dem Ball steht, alle die Luft anhalten, ist auch okay. Aber wie gesagt, jeder sucht, glaube ich, da ein bisschen auch seine Nische und seine Kunden und seine Zuseher.
Dann ist natürlich sowieso wichtig, dass man den Fans halt eben auch vor Ort mal präsent ist. Jetzt habt ihr in Österreich seit langem mal wieder endlich ein DP World Tour Turnier. War gut, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es war cool, wieder ein Turnier zurückzuhaben, das jetzt mal über einen längeren Zeitpunkt wieder planbar ist. Wir hatten ja die zwei Covid-Fill-In-Turniere 20 und 21. Mhm. Aufgrund dessen, dass glaube ich bei uns einfach eine Spur einfacher war, Events schon zu machen zu dem Zeitpunkt, und war gut, dass wir da Events hatten. Ich konnte nie mitspielen, weil ich war in den Staaten, glaube ich, damals, in den Wochen. Teilweise auf Quarantäne. Aber ja, es war schön, wieder in Österreich zu spüren. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr gut angenommen worden in Salzburg, in Altentarn. Spurpech haben wir gehabt im Wetter Anfang der Woche. Nächstes Jahr, wie gesagt, ist ja schon fixiert, dass es in Kitzbühel sein wird. Und ja, ich muss sagen, vielleicht auch mit einem kleinen Kreditpunkt Richtung Wien. Ich muss sagen, die Fans im Westen waren richtig mega. Also die Fans in Salzburg, da haben mehr Gas gegeben als in Wien. Ich hoffe, dass da nächstes Jahr vielleicht ein paar Wiener Busse kommen. Oder zumindest aus der Region, weil wir davor in Atzenbruck, das ist eher so Wiener Einzugsbereich, da war mehr los dieses Jahr. Und das finde ich cool und war lässig. Und auch schön, den Golfsport in Österreich, nachdem wir ja hauptsächlich in Atzenbruck und in Fontana waren, auch ein bisschen im Westen zu erweitern. Und ja, ich glaube, alle waren mega happy und das Wochenende war cool. Und ja, das Einzige, was eben noch besser hätte sein können, ist, dass wir die Deutschen geschlagen hätten, die Österreicher.
Du hast ja die Woche die Chance, dich zu revanchieren.
Genau, die Woche ist Revanche.
Ja. Ich glaube, Nikolai wäre okay damit. Der hat einen schönen Juni, von daher gesehen. Oh, okay, der ist gerade ein bisschen on fire. Mal gucken, was so passiert in dieser Woche hier in München. Wie steht's denn um das Golf in Österreich?
Ja, also einige positive Schritte in den letzten, abgesehen natürlich vom Spitzensport, wo wir den Sepp in den Top 10 der Welt haben. Neu jetzt die Austrian Alpine Open am Kalender. Vor ein paar Jahren haben wir ein neues Performance Center in Fontana eröffnet. Wahrscheinlich sucht seinesgleichen in Europa auf der Ebene. Richtig coole Anlage für Indoor-Training und alle möglichen ja, Gadgets, die man sich wünschen kann, von Indoor-Trackman über die Putt-View. Mega cooles Projekt geworden, wo jetzt auch der Hauptsitz vom Golfverband ist. Und auch auf Ebene Challenge Tour mit Luki, der natürlich die Karten letztes Jahr leider verloren hat, und einige anderen Spielern, die gut dabei sind, ist auf Profi-Ebene auch, glaube ich, wieder ein Trend zu sehen. Amateurbereich, muss ich sagen, bin ich nicht ganz so bewandert, wie es da ausschaut. Da habe ich leider selbst genug zum tun mit meinen Turnierstarts. Aber ich glaube, es ist definitiv ein guter Nährboden geboten. Diese Woche mal das Challenge-Tour-Turnier oder Hotel Planner Tour-Turnier in Schladming. Also die Exposure gibt es, auch die Möglichkeit für unsere heimischen Challenge-Tour-Spieler und Top-Amateure sie zu zeigen. Unmittelbar in der Nähe von meinem Heimatort haben wir vor kurzem ein LET-Access-Event gehabt für die Damen. Das ist auch cool angekommen. Und die Kathi Mühlbauer hat als letzte Woche erst wieder LET-Access gewonnen. Also sowohl auch bei Herren als auch Damen, Pros und Amateure, sind durchaus positive Zeichen da. Und natürlich hoffen wir alle, dass eben aus diesem Nährboden eben viele, viele erfolgreiche Profis dann heraus gedeihen.
Ich habe noch ein Bild vor Augen übrigens aus der Corona-Zeit, hier BMW International Open. Kannst du dich doch daran erinnern, dass du, ich weiß nicht an welchem Tag das war, an der 18 den Ball ins Public Village geschossen hast?
Das war 2021, wo ich mit Patrick gespielt habe. Ja. Erste Runde, ja.
Und weißt du noch, dass der Security dich nicht mehr zurück auf den Platz lassen wollte? Da stand ich 10 Meter neben dir und ich habe kurz überlegt, okay, Bernd schmeißt ihn jetzt gleich irgendwo in den Teich oder so, weil das war natürlich, der hat einfach geguckt, ob du ein Bändchen hast, VIP-Band. Okay, hattest du nicht, aber du hattest halt einen Golfschläger in der Hand und war eigentlich für jeden offensichtlich, was da gerade passiert ist. Das war eine Situation, die werde ich nie vergessen.
Die Details kann ich mir nicht erinnern, aber wo ich mich auch nicht mehr erinnern kann, ist, dass ich ein paar getroppt und einen Birdie gemacht habe.
Ja.
Das war eigentlich das Wichtigste. Und aber sagen wir so, jetzt im Nachhinein hat er mit Sicherheit seine Legitimation gehabt, mit entweder nach einem Badge, den wir halt haben mit All Access oder einem VIP-Band zu fragen, weil dort, wo mein Ball gelegen ist, hätte keiner liegen dürfen. Von dem her war es in Ordnung, dass ich da noch gefragt worden bin. Aber ich war dann froh, dass ich den Ball gefunden habe und das Birdie gemacht habe im letzten Loch.
Ich hatte das zu dem Zeitpunkt gar nicht mitbekommen. Ich habe dich dann gesehen und habe gesagt, der sucht. Wieso sucht er denn? Um Gottes Willen hat er hier drüber geschossen. Und dann habe ich erst gerafft, dass du tatsächlich da deinen Ball gesucht hast.
Ja, die Fahne war vorne links, glaube ich. Und das ist eigentlich eine ziemlich schwierige Fahnenposition, weil dann das Wasser noch ins Spiel kommt.
Ja.
Vielleicht noch 6-7 Meter rechts. Und du hast doch knapp 2,20 wahrscheinlich in das Grün rein. Ja, und wahrscheinlich ein bisschen unterbewusst wollte ich eher links verpassen als rechts und dann habe ich ihn halt, aber nichts Schlimmes passiert.
Na, das Ergebnis war ja perfekt, von daher gesehen brauchen wir gar nicht meckern.
Und nun, macht euch bereit für die neue Rubrik mit dem Titel
Wochenquickie. Dass du mal wieder in diese Richtung denkst, ist ja klar. Es sind Kurz.
Du musst doch nicht immer gleich an das eine denken, das war gar nicht so gemeint. Wir können auch Quickie der Woche machen. Wir wollen ja die Leute zur Clubmeisterschaft ready machen. Race zur Clubmeisterschaft, Road zur Clubmeisterschaft, das ist die Straße zum größten Vereins-Championship.
Genau, die Straße zur Vereinsmeisterschaft.
Das lassen wir mal so stehen, würde ich sagen.
So, und damit wir auch alle ready sind für die Clubmeisterschaft, vor allem für die Kurzspielschläge um das Grün herum, geht es heute um ein Thema, das einen riesengroßen Unterschied macht. Und zwar möchte ich mich auf zwei Begriffe konzentrieren. Loft und Bounce. Die beiden Sachen sind wahrscheinlich mit Abstand die wichtigsten Dinge, die man im kurzen Spiel braucht. Aber fangen wir ja mal ganz einfach von vorne an. Loft. Was ist das überhaupt? Loft? Naja, am Ende ist hier genau die Neigung, mit der Schläger am Treffmoment ankommt. Zeigt die nach oben, geht der Ball hoch. Zeigt die eher nach unten oder geradeaus, geht er flach. So einfach und so gut. Bounce ist quasi die Unterkante von deinem Schläger. Quasi da unten die Sohle, über die der Schläger oder mit der Schläger über den Boden rutscht. Und je nachdem, wie dieser Bounce oder diese Sohle gebaut ist, reagiert der Schläger eben unterschiedlich. Und da möchte ich jetzt ganz kurz drauf eingehen, wann man vielleicht das ein oder andere benutzt, weil je nachdem, wie der Boden ist, kann ein anderes Setup hilfreich sein. Also achtet drauf, wie bei euch der Platz beschaffen ist. Harter Boden, wenig Bounce. Du willst mit der Leading Edge gut unter den Ball kommen. Weicher Boden oder Sand, brauchst auf jeden Fall mehr Bounce, sonst gräbt sich der Schläger ein wie ein Maulwurf. Willst du kurz und hoch spielen, dann brauchst du natürlich viel Loft, ne? Am besten mit der 58 oder mit dem 60 Grad Wedge, damit das Ding hoch geht und schnell liegen bleibt. Flach und laufend, naja, dann brauchen wir auf jeden Fall einen 50 Grad oder weniger, weil lass das Ding einfach laufen.
Run.
Weil es ist viel schwieriger, mit viel Loft auf der Distanz zu schlagen, weil du brauchst einfach einen größeren Schwung und ein größerer Schwung ist dann halt einfach fehleranfälliger. Also testet am besten mal auf der Range oder am Kurzspielgrün, jetzt im Vorfeld zu der Clubmeisterschaft, unterschiedliche Loft-Bounce-Kombis und macht einfach mal Erfahrungen damit, wie der Schläger unterschiedlich mit dem Boden interagiert und vor allem, wie unterschiedlich der Ball rollt. Weil am Ende die beiden Sachen, wenn ihr die in Kombination habt für den passenden Schlag, dann steht euch mit der Clubmeisterschaft nichts mehr im Weg. Rausgehen, trainieren, es ist ein Gamechanger. Viel Spaß.
Tee Time.
Sehr gut. Knie beugen. Und denken Sie daran, es kommt alles aus der Hüfte.
Der Golf-Podcast.
Nimm uns mal mit in so deine normale Woche. Auf der Tour ist es ja immer relativ klar getaktet. Montag in der Regel Anreise, dann Proberunden, Pro-Am vielleicht mal. Trainieren Donnerstag bis Sonntag, ganz normal. Wenn du mal zu Hause bist, wie trainierst du da? Nimmst du dir dann eher ein bisschen weniger Zeit fürs Golf, weil du sagst, jetzt bin ich mal daheim? Oder hast du da auch so eine stetige Routine, Montag bis Sonntag sozusagen?
Es ist ein bisschen davon abhängig, was davor passiert ist, wie viele Turnierwochen in Serie gespielt habe. ich glaube, es war für mich immer ganz wichtig, dass ich mir auch den Luxus gegönnt habe, den Schläger einfach mal ein paar Tage wegzustellen. Ja. Egal, ob es jetzt August ist oder natürlich im, sagen wir so, über die Weihnachtsfeiertage ist einfacher als jetzt irgendwie im, während einer Scottish Open und Danish Championship, weil es sind wichtige Turniere. Mhm. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man das Rest and Recovery auch sehr sie erlaubt und dann auch macht. Und ja, dann ist es einfach mal so wirklich nur so ein, zwei Tage in Schlendrian machen und einfach nur gar nichts und einfach Dinge, die man, die halt sonst zu kurz kommen, irgendwie aufladen.
Gibt es so ein anderes Hobby abseits von Golf, was gleichzeitig dein Beruf ist?
Ja, nein, es gibt so, schon so saisonale Hobbys, ja. Also wie gesagt, im Winter versuche ich dann schon vielleicht mal Skifahren zu gehen, ein paar Tage oder so.
Ja.
Aber ja, natürlich, wenn man weiß, man ist 27, 28, 30 Wochen vielleicht im Jahr unterwegs, dann sieht man halt seine Freunde auch selten, Family sowieso. Jetzt hat mein Bruder vor einem halben Jahr Nachwuchs bekommen, schau, dass er ein bisschen wieder die Onkelrolle auch in Zukunft mit Sicherheit ausfüllen darf. Ja, und dann natürlich, dann ist es vielleicht eh schon Mittwoch oder Donnerstag und dann habe ich mit Stu Morgan, der bei mir zu Hause, also in der Nähe wohnt, meinem Coach dann schon wieder getaktet, ein paar Einheiten. Bin aber natürlich auch sehr autonom mit meinem Training, aber da ist es jetzt nicht so, sagen wir so, okay, Montag bis 12 Uhr darfst du nichts tun, dann musst du das machen, also so habe ich nie funktioniert. Ich habe immer ein bisschen so Quality over Quantity. Ja. Ich schaue, wenn ich 2 Stunden am Tag mehr gebe, dass ich am Golfplatz bin, dass ich versuche, so produktiv wie möglich zu nutzen, anstatt dass ich halt eher am Golfplatz bin und vielleicht 300 Bälle schlage, wo vielleicht dann relativ wenig Outcome ist. Und dann mache ich lieber nur 30 Schläge, aber habe ein Ziel mit jedem einzelnen Ball und einen Purpose für jeden Schlag und die Qualität einfach viel höher, was in Summe dann, glaube ich, auch mehr Benefits in weiterer Folge für mein Spiel hoffentlich auch hat, ja.
Hat sich das über die Jahre ein bisschen verändert, dass man sich eher so ein bisschen Auszeiten nimmt und früher vielleicht eher noch
Ja, ich denke schon.
Gas also, gegeben hat?
Ja, nein, also ich würde es nicht Gas geben sagen, aber einfach vielleicht...
Da verkopft er irgendwie.
Ja, vielleicht noch nicht so sein... Wie gesagt, ich sprich für mich, ich kann das nicht generalisieren, funktioniert für mich vielleicht besser als für den Nächsten. Aber wie gesagt, wenn ich meine Einheit mache, mein Training mache, dann ist es schon Vollgas. Aber wie gesagt, mit einem Ziel und nicht einfach ohne Richtung, ohne Idee dahinter. Ja. Ich glaube, so kann man halt dann schon sehr gut balancieren und sagt, okay, die Leute schauen, okay, wir spielen 18 Loch Golf, aber es ist natürlich einiges mehr dahinter, das so eine Turnierwoche. Und vor allem, wenn es jetzt so wie jetzt, ich bin jetzt in der zweiten Woche vom 4-Wochen-Stretch und danach über einen 5-Wochen-Stretch und ja, es ist einfach viel Golf. Mhm. Und da muss man schon wirklich schauen, dass man ja, seinen Körper regeneriert, seinen Kopf regeneriert und einfach einmal auch abschalten kann. Und dann, wenn es halt wieder so weit ist und sagt, okay, ich bin jetzt wieder da, dass ich mich voll auf das konzentrieren kann, wenn ich auf die Übungsareal gehe oder auf den Platz gehe, ja, dann muss dann einfach im Körper und im Geist dann auch frisch sein. Ja. Nicht nur bei den Turnieren, sondern auch im Training.
Als Bernd so auf seinen letzten Tagen auf der Tour, das klingt jetzt so ganz, ganz bescheuert, auf der Challenge Tour vor allen Dingen auch unterwegs war, hat er mir immer erzählt, wenn er von der Driving Range dann zurückgekommen ist, er hätte wieder den Youngsters zugeguckt und dann wird ihm schlecht. Hast du auch so Gedanken? Oder Pablo Larrazábal hat mal erzählt, also er guckt immer rechts und links, aber er guckt schon noch, dass er den jungen, frischen Leuten da regelmäßig noch in den Arsch tritt.
Ja, also, und das finde ich momentan eine Spur schade, weil wir haben richtig gut junge Spieler, die einfach noch in der weiteren Liste vielleicht nicht ganz so repräsentiert sein, wie es vielleicht fair wäre. Ja?
Mhm.
Also ich glaube, dass die Qualität von Golf auf der DP World Tour extrem hoch ist. Ja? Aber vielleicht mit Spielern, die man vielleicht jetzt nicht wirklich so kennt. Ja? Man schaut an zum Beispiel an Martin Kuvra, der in der Türkei gewonnen hat und jetzt letzte Woche Zweiter geworden ist in Italien. Wenn du bei dem vorbeigehst, schaut aus, wie wenn der frisch aus der Schule kommen würde. Ja? Kommt wahrscheinlich auch frisch aus der Schule. Aber er ist ein mega, mega Golfer. Ja? Ich meine, wir brauchen jetzt gar nicht mehr über die Heugards oder so reden oder die Abergs. Ja? Klar, aber es gibt richtig viele, richtig gute junge Spieler, die vielleicht die Leute nicht so kennen und der Standard ist wirklich sehr, sehr gut. Ja? Mhm. Aber es, wie gesagt, nicht mit den Leuten, die man den Namen kennt, sondern viele, die jetzt ja, vor der Challenge Tour kommen sein oder teilweise vor der Q-School oder vielleicht in dem zweiten Jahr sein. Ja, teilweise einfach schon ein bisschen anders an einem Typ Golf jetzt auch spielen und mitbringen. Natürlich fürs ja, weit hauen, aber Wir haben wirklich ziemlich kompakte Pakete durch und durch. Und ja, wie gesagt, das ist anzuerkennen und das ist super, dass es die gibt. Aber natürlich auch eine Motivation, dass man eben selber schaut, dass man da noch ein paar Jahre offensiv dann auch nicht nur mithalten kann, sondern idealerweise auch noch hin und wieder vorbeiziehen kann.
Rückblickend, was war denn cooler? Der Ryder Cup oder das erste Jahr in Augusta? Oder war beides auf selber Höhe oder war das einfach so auch emotional packend? Weil ich meine, das erlebt tatsächlich auch unter euch Kollegen nicht jeder.
Nein, du hast es erlebt. Das stimmt schon, aber ich glaube, die Woche Ryder Cup würde ich, glaube ich, wirklich nur von der Emotion her ins Heimturnier in Österreich überstellen, wenn überhaupt, ja. Ich glaube nicht, dass es ein Turnier gibt, wo man so neue Gefühlsebenen auf einem Golfplatz miterlebt wie beim Ryder Cup, wenn man Europa repräsentieren darf, das ganze Team füreinander spielt. Und natürlich geht da extrem für Teamwork im Vorfeld, Tage, Wochen davor und dann Stunden davor im Rhein. Und das ist schon was, wo glaube ich nichts drüber steht. Und für mich persönlich war es bisher noch nicht der Fall, aber vielleicht ein Major, wenn man Major gewinnt, dass da drüber steht. Aber sonst für mich persönlich in meiner Karriere war es glaube ich schon vielleicht nicht das sportliche Highlight, aber mit Sicherheit das emotionale Highlight. Trotzdem aber noch gedrosselt, was man sagen muss, das ist halt im Vergleich dazu, wenn man es jetzt anschaut, Rom, ist schon mit ein bisschen am weinenden Auge war, weil es natürlich während Covid sehr limitiert für uns war von dem Ganzen, was es noch hätte sein können. Ja. Ich meine, ich habe nicht einmal meine gesamte Familie mitnehmen können nach Amerika zu einem Turnier, wo man, wie gesagt, 20 Jahre als Profi oder darauf vielleicht sogar hinarbeitet. Ja. Ja. Das war nicht ganz so cool, aber ich glaube, als emotionale Ebene war das mit Sicherheit das Highlight. Ja.
Und du hast dir gleich einen Card gesichert, gell?
Ja. Sechs blaue Cards hat es gegeben fürs Team.
Ja.
Ich habe bei mir zu Hause in Österreich relativ nah am Golfplatz gebaut und habe gedacht, das ist eigentlich ganz cool und kann immer mit dem rüberfahren zum Training.
Okay.
Und habe relativ früh mit den richtigen Quellen kommuniziert und das hat dann ein bisschen gedauert, bis aus Amerika wieder zurück war in Hamburg und dann zugestellt über den Distributor in Österreich. Und ja, ich habe jetzt eins von den sechs Ryder Cup Cards aus Whistling Straits bei mir zu Hause. Cool, schön mit dem, also LED ist es ja nicht, aber weiß und im Ryder Cup Stitching drauf und überall die Logos.
Cool.
Cabrio. Ja. Da schauen schon, wenn ich komme.
Das kann ich mir vorstellen. Auch das haben nicht so viele Menschen auf der Erde.
Ja, ja.
So ein cooles Card. Mit war, so einer Geschichte
cool.
Halt.
Das war eigentlich ganz cool, weil es gibt weniger Menschen, die Europa im Ryder Cup repräsentiert haben, als Menschen, die im All waren.
Schau an.
Ja.
Cool, krass. Gell? Ja. Du bist einer davon.
164.
Habt ihr euch um die Cards irgendwie streiten müssen oder war das dann okay, wenn es nur sechs gab?
Ich weiß es nicht, ob irgendwer anders auch noch. Also ich weiß, der Rory hat, glaube ich, auch eins oder zwei. Aber bin mir nicht sicher, ob es der wird wahrscheinlich vom früheren Ryder Cup. Ich weiß nicht, ob die anderen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eines wahrscheinlich in Amerika bleibt, eins bleibt wahrscheinlich Headquarters in Europa. Vielleicht geht es eins an einen Ryder Cup Captain. Keine Ahnung. Ich habe eins gekriegt, das war das Wichtigste für mich.
Und in Rom warst du Zuschauer, gell?
Also ich war einen Tag unten, aber das war im Zuge von einer Kooperation mit einem Projekt, was in der Nähe von Kitzbühel entstanden ist, wo die dort Kunden eingeladen haben und mich gefragt haben, ob ich im Zuge dessen eben mitfliegen würde und vielleicht dieses ganze Ryder Cup-Thema danach ihnen und ihren Gästen ein bisschen mit oder zeigen kann, darstellen kann. Und das war eigentlich ganz, also es war cool, einen Tag runter zu fliegen, aber es war wirklich in keiner offiziellen Position jetzt mit Ryder Cup Europe, sondern rein theoretisch privat, ja.
Ich war ja mit Bernd unten, der hat ja mit Ryder Cup noch gar nie was am Hut gehabt, um Gottes Willen, und war ja dann auch schon raus aus dem ganzen Zirkus, aber ich habe extrem gemerkt, wie das in dem gearbeitet hat, wie geil das ist, wenn du da als Spieler unterwegs bist. Jetzt hast du gerade selber erzählt, die Corona-Zeit hat natürlich dann ein bisschen die Nachteile gehabt. Du konntest nicht deine ganze Familie mitnehmen. Es war natürlich...
Ja, die ganzen Functions, was du jetzt zum Beispiel gesehen hast, wir sind in Rom vor der spanischen Treppe runtergegangen.
Ja,
okay, vielleicht hast du das jetzt nicht in Wisconsin, aber das sind ja auch als Sachen, die man mitnimmt aus dem des Teiles von der ganzen Atmosphäre und von dem ganzen Erlebnis. Ja. Natürlich ist es sportlich wichtig, aber es ist ein Erlebnis auch für uns Spieler, ne, jedes Mal, weil es jetzt so ein Unikat ist.
Aber war es für dich dann in Rom eher so eine wehmütige Nummer oder kannst du das dann komplett trennen? Also dass du sagst, scheiße, da will ich unbedingt nochmal hin oder wäre das doch bei uns auch so cool gewesen, keine Ahnung. Oder ist es halt, wie es ist?
Aus der Art und Weise auf jeden Fall, ja. Also, wenn Sie sehen, vom Sportlichen her Sieg oder Nieder hin und her, natürlich hätte man lieber auch gewonnen in Amerika, aber abgesehen davon natürlich war die Möglichkeiten, die es dann in Rom gehabt haben, das zu zelebrieren für alle Spieler, natürlich beneidenswerte. Mhm. Und wäre schon schön gewesen, wenn wir das auch so hätten machen können. Aber wie gesagt, es war so, wie es war. Und man kann halt nicht zu viel in der Vergangenheit, kann man ja für den nächsten hoffentlich wieder qualifizieren.
Wollte ich gerade sagen. Also die Chancen sind ja da. Und das wäre dann auch die abschließende Frage. Was darf noch passieren in der Karriere von Bernd Wiesberger? Alles.
Ja, jetzt das erste Mal muss ich mal Revanche nehmen. Matthias und ich sind höchst motiviert, dass die Woche die österreichische Flagge über München gehisst wird.
Okay. Challenge accepted, habe ich vorhin schon
Nummer
gesagt.
Nummer eins. Und für mich, ich stehe jetzt bei 8 Siegen auf der DP World Tour. Wäre schon geil, wenn ich zweistellig werden würde. Das wäre cool.
Ja, ich meine. Aber kannst du da jetzt schon irgendwie so ein bisschen sagen, aus deiner ganzen Erfahrung heraus, wo es einfach noch fehlt? Oder wo einfach gerade so ein bisschen der Knoten ist? Oder sind die anderen einfach jetzt in der Menge so stark, dass es sowieso schwierig ist?
Ich glaube, ich war, also zum Beispiel die Rolex Series, wenn es die gewonnen hat, waren die Felder noch stärker. Also das ist jetzt nicht so.
Okay.
Es ist einfach ein bisschen die Lockerheit am Platz, Felder ein bisschen, die Selbstverständlichkeit, die Kaltschnäuzigkeit, das einfach. Die bisschen Scheiß drauf Mentalität, ein bisschen zu viel im Hinterkopf in mir selber. Also schaue ich drauf, dass das Ganze ein bisschen, sagen wir so, mehr einfach auf den Ball draufhauen und passieren lassen. Das ist eigentlich so ein bisschen in allen Bereichen sowas, was zur Zeit ein bisschen hemmt. Mhm. Und die Lockerheit. Und ja, das natürlich, das ist halt leichter zu verändern, wenn du halt gut spürst. Natürlich, wenn es läuft, dann läuft es. Und wenn es nicht läuft, dann läuft es. Dann oft weiß man gar nicht, wo jetzt vielleicht wirklich so die Gründe dafür liegen. Ja. Aber in den Bereichen, in allen Einzelbereichen sind immer wieder Phasen da, wo es auf einem sehr, sehr guten Niveau ist. Aber wie gesagt, ich brauche einfach jetzt einmal vier Runden hintereinander, wo ich es auf einem guten Niveau halten kann. Und dann glaube ich schon, dass es für mich noch eine Zeit gibt, wo ich auf längere Zeitraum dann auch das Level, was ich in 19, 20, 21 spiele, schon noch erreichen kann. Ja? Also das ist nicht. Aber wie gesagt, es ist eine ziemlich solide Arbeit, die zu jetzigen Zeitpunkt reingeht, die nicht vielleicht ganz so rewarded wird. Aber ich freue mich schon auf die Serien, wenn es dann umschwenkt wieder. Ja? Und man gar nicht weiß, warum man davor nur so, also nicht um Level Paar rumgespielt hat und jetzt schießt man auf einmal wieder jede Woche 68 und 67er Runden am Stück.
Dann wünsche ich dir jetzt erstmal, dass der Plan für diese Woche schon mal aufgeht.
Ja, dann wären wir bei 9.
Dann wären wir bei 9.
Ja,
dann fehlt nur noch so einer zur zweistelligen. Naja, ist ja alles nur möglich. Und alles andere kommt mit der Zeit. Golf ist halt Golf, wissen wir ja auch schon.
Golf ist Golf, das stimmt, ja. Wem drückst du die Daumen die Woche? Dem treffst du die Daumen und jetzt drehen wir es mal um. Wem drückst du die Daumen und wer ist dein Favorite für den Turniersieg?
Also ich muss zugeben, dass ich ehrlicherweise jetzt keinen richtigen Favorite habe. Ich find's allein schon interessant zu beobachten, was macht zum Beispiel ein Patrick Reed versus jemanden, der konstant auf der DP World Tour unterwegs ist, weil ich als Zuschauer immer das Gefühl habe, in Amerika spielen die immer diese Autobahn. Hier musst du ein bisschen mehr shapen können.
Aber letzte Woche das ist ziemlich US Open-mäßig ausgeschaut, der Platz.
Ne? Ja, okay. Aber den beobachte ich jetzt einfach mal. Den sehe ich aber jetzt gar nicht so, ehrlicherweise, nicht weit vorne. Ehrlicherweise würde ich es dir unheimlich gönnen. Ich würde es aber auch zum Beispiel einem Matti Schmidt gönnen, weil es einfach ein Heimspiel ist. Und ich glaube, dass er zum Beispiel auch mal vor heimischem Publikum so einen richtigen Knotenplatzer bräuchte. Finde ich einfach. Und dann bin ich zum Beispiel auch interessant, was unsere YouTuber aus Amerika zum Beispiel hierhin kegeln, wenn sie da sind. Wie findest du das eigentlich, dass die da sind?
da sind wir wieder bei dem Thema. Man sucht so ein bisschen so neue
Ideen.
Neue Zuschauer. Ne?
Ja.
Ich finde es gut und schlecht. Ich finde es gut desbezüglich, dass man mehr Eyeballs auf das Turnier kriegt und ich verstehe. Ich finde es schlecht, weil zwei richtige Golfprofis fallen um einen Startplatz um. Mhm. Und das finde ich vor allem in der Zeit, und wo es halt wirklich schwer ist, in die Turniere reinzukommen. Nächste Woche, zum Beispiel das Scottish Open, bin ich Letzter, der im Feld ist. Ne? Mhm. Ich war 53. letztes Jahr im Race to Dubai. Aber wie gesagt, die BMW ist seit so langer Zeit Sponsor vom Turnier, die dürfen sie dann auch rausnehmen, das einladen. Jeder, der ein Turnier sponsert, darf sie rausnehmen, wen er einladen und wo nicht. Ne? Aber natürlich ist es halt, welches Bild mit der Membership und wirft es halt auch da anders. Ne? Weil natürlich wäre es auch angemessen, wenn die erste und zweite Reserve mitspielt, die jedes Jahr wahrscheinlich warten, dass sie in das Turnier reinkommen, ja, oder in das Turnier reinkommen. Bisschen gespalten, aber wie gesagt, ich verstehe es, dass man, ich weiß ja gar nicht, wie viele Zuschauer die haben. Ist das ein YouTuber?
Angeblich haben sie 600.000 Follower.
Weil der Wesley war ja auf der PGA-Tour, ne? Hat er sogar auf der PGA-Tour gewonnen, ne?
Ja, und HBC Heritage 2017 oder so.
Also der kann ja golfen, ja.
Ja.
Ich weiß nicht, mit seinem Bruder, ich schaue mir den Content jetzt nicht wirklich an. Aber ja, wie gesagt, Dane ist zumindest ein Profi und hat schon Profiturnier auf höchster Ebene gewonnen. Okay. Ja, wie gesagt, zwei von unseren Member hätten sich auch gefreut, wenn sie mitspielen können, ja, bei so einem Turnier.
Also, ich würde mich sehr freuen, wenn wir folgenden Deal hinkriegen. Da musst du aber mitmachen. Wir machen Finalflight am Sonntag, damit wir wieder in der kleinen Konkurrenzsituation sind. Marcel Schneider und Bernd Wiesberger.
Ja.
Und dann darfst du gewinnen.
Darf ich gewinnen? Nein, das ist aber nicht, ja. Mit Marcel spiele ich gerne, ja. Ein paar Mal Proberunde gespielt jetzt, aber ich glaube im Turnier bin mir nicht sicher, ob wir im Turnier schon mal zusammen gespielt haben.
Na guck, dann wäre es jetzt die Premiere.
Ja.
Und dann für dich gerne der 9.
Ich glaube, ja, letztes Jahr habe ich, glaube ich, mit De Bruyne am Samstag gespielt. Also hin und wieder komme ich mit den Deutschen zum Handkuss in München.
Ja, schau.
Ja.
Bernd, vielen Dank, dass du da warst.
Danke.
Wir wünschen dir alles Gute für hier, für die Zukunft. Und
nächstes Jahr schaust du den Kitzbühel vorbei.
Das ist eh abgedealt.
Ja?
Ja.
Wirklich? Mit wem hast du denn den Deal gemacht?
Das ist noch nicht ganz durch, aber wir reden tatsächlich mit Kitzbühel.
Ja, dem sagen jetzt zuerst mit mir einen Deal machen, bevor man mit euch einen Deal macht.
So, okay. Wie sieht denn der Deal mit Bernd Wiesberger aus?
Ah, bis Stillschweigen fahren. Ist die erste Zeile.
Okay. Unterschreibe ich, ist kein Problem.
Das war das Gespräch mit Bernd Wiesberger. Sehr spannend, wie ich finde. Freut euch auf die nächsten Summer-Specials von Tee Time. Wie gesagt, wir haben Paul Ripke zu Gast, der ja auch zum Beispiel als YouTube-Regisseur für die Lift-Tour The Duels produziert und rausgebracht hat. Darüber sprechen wir zum Beispiel. Wir sprechen aber auch darüber, wie kompliziert es ist, in Deutschland einfach mal Golf zu spielen, wenn man aus Amerika rüber jettet. Allein die Tatsache, dass er gerne barfuß spielt, spielt zum Beispiel eine Rolle. Das ist in Deutschland halt leider nicht so einfach. Außerdem der Ex-Caddy von Bernd bei uns zu Gast, René. Extrem spannend. Und wir sprechen mal wieder mit Arthur. Ihr erinnert euch vielleicht, den haben wir beim Ryder Cup getroffen. Ein deutscher Arzt, der auf der DP World Tour sowas wie die ärztliche Ikone ist, der dann auch beim Ryder Cup Team Europe natürlich zu Rate gezogen wird und da den ganz großen Spielern wie Rory und Co. hier die Knochen wieder zusammenbaut. Der ist auch zu Gast in einem ausführlichen Summer-Special. Also, wir freuen uns auf die nächsten Folgen, ihr hoffentlich auch. Bleibt uns gewogen, lasst uns gerne eine Bewertung da, kommentiert gerne diese und andere Folgen und drückt die Glocke, dann verpasst ihr keine Folge Tee Time, der Golf-Podcast. Danke fürs heutige Hören, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.
Schreibt uns, liked uns, tee-time.golf. Tee Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.